Wir sind am Ende dieser längeren Predigtserie, wo wir über die Stiftshütte nachdenken. Im Alten Testament hat Gott im Volk Israel den Auftrag gegeben, sie müssen so ein Zelt der Begegnung bauen. Und wir haben ja dann das so ein bisschen verglichen mit dem, wie soll man jetzt dem sagen, Happy Meal von dieser bekannten Foodkette. Und so die verschiedenen Stationen, ein bisschen mit einzelnen Teilen von dem Food verglichen. Jetzt, der Titel von dieser Serie heisst Happy Deal. Wenn man aber genau anschaut, dann ist es gar kein Deal. Du kannst nicht mit Gott einen Deal machen. Für das hat er ganz eine andere Dimension. Man kann sich nur beschenken lassen. Und das ist eigentlich Grundmessage von der Stiftshütte: Gott will mitten unter uns wohnen. Damals im Volk Israel. Und die Sache ist aber nicht ganz so einfach, weil Gott ist heilig und wir Menschen sind sehr fehlerhaft. Man kann auch sagen sündig. Wir werden auf das zu reden kommen. Ja, und dann gibt es eigentlich kaum eine Möglichkeit, in Gemeinschaft zu treten, oder es gibt keine Möglichkeit, mit Gott in Gemeinschaft zu treten, als dann er es umkehrt und er kommt zu uns. So, also, das, wir schauen das gerade noch an. Übrigens habe ich mitbekommen, die Frage ist aufgetaucht, wo ist eigentlich die Bundeslade, die im Allerheiligen war, damals in der Stiftshütte. Die ist später mitgenommen worden in den Tempelbau. Also der Salomo, der Sohn von David, König David, hat einen riesigen Tempel gebaut in Jerusalem und dort eigentlich wieder das Gleiche abbildet wie in der Stiftshütte. Und dann hat man dort die Bundeslade versorgt. Und die ist auch dort geblieben. Der Salomonische Tempel ist vielleicht 400 Jahre gestanden oder so um da herum. Auf jeden Fall ungefähr 600 vor Christus sind ja die Perser, Babylonier und so zum Weltreich geworden. Und Babylonier haben damals Jerusalem eingenommen und den ganzen Tempel verschlagen und alles abzügelt. Also sie haben eigentlich die Stadt abgefackelt, mehr oder weniger, den Tempel zerstört und sämtliche Tempelschätze sind mitgenommen worden, umgossen worden, goldige Leuchter haben wir schon gesehen, oder? Da hat es auch viel Schätze drin. Die sind dann von den Babyloniern irgendwie gekluppet worden. Und mit dem geht man davon aus, ist auch die Bundeslade zerstört worden. Es gibt zwar, also die Indiana Jones Freunde, oder? Die sind ja immer noch in Afrika am Suchen. Es gibt tatsächlich eine Theorie, oder? Ja, Theorie, dass in Äthiopien die Bundeslade immer noch irgendwo verborgen ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist klein. Die gibt es nicht mehr. So. Die braucht es auch nicht mehr. Und dem gehen wir jetzt ein bisschen auf die Spur. Wir reden heute vom Vorhang. Also die Stiftshütte ist so ein bisschen mit dem Vorhof und nachher kommt ein Heiligtum und dann in der Mitte das Allerheiligste. Und wir haben immer so ein bisschen Station um Station jetzt durchgedacht. Ganz links kommt man rein und dann ist der Räucher, der Opferaltar, wo man Tier geopfert hat zur Reinigung von der Sünde. Dann kommt das Waschbecken, wieder Reinigung und dann sehen wir dort den Priester, der dann ins Heiligtum geht und im Heiligtum dort ist der Leuchter, das Schaubrot und der Räucheropferaltar. Und dann kommt ein Vorhang. Ein dicker Vorhang. Und hinter dem Vorhang im Zentrum ist die Bundeslade, der grüne Stab von Aaron. Dort versorgt. Und da haben wir am letzten Sonntag gehört mit den Engeln, die das Ganze bedecken. Cherubim heissen die. Jetzt ist es interessant, oder? Die Stiftshütte ist das Zelt der Begegnung. Gott will mitten in seinem Volk wohnen. Aber das ist ein Problem. Der heilige Gott kann nicht einfach zmitzt unter den Leuten wohnen und die Leute können einfach so zu dem heiligen Gott. Das ist ein Problem. Und darum hat Gott dann die Ahnung gegeben und gesagt, so baue dir die Stiftshütte und im Heiligtum, dort ist quasi meine Präsenz. Weil du kannst nicht einfach in die Präsenz von Gott als Mensch. So. Und jetzt nochmal schnell der Link zum Happy Meal. Es geht bei der Stiftshütte und bei dieser Präsenz von Gott tatsächlich um Gemeinschaft, wie beim Essen. Es geht auch um Essen, um Nahrung und so weiter. Und es gibt so etwas wie einen Vorläufer von der Stiftshütte. Interessanterweise, ein bisschen vorher, als das Volk Israel ist schon ausgezogen aus der Knechtschaft in Ägypten und ist unterwegs, kommt an Sinai, an Berg Sinai, und dort sagt Gott, jetzt kommt es zu einer Begegnung und er ruft den Mose auf den Berg rauf, wo dann die bekannte Episode kommt, wo Gott dann ihm die 10 Gebote in Steintafeln gemeißelt gegeben hat. Wo dann später ja im Allerheiligsten in der Bundeslade deponiert worden sind. Und dort ist der Mose nicht nur alleine gegangen, sondern ein paar sind mitgegangen. Und das ist ganz eine interessante Stelle, die müssen wir mal schnell miteinander lesen. Es heisst dann dort, 2. Mosebuch, Kapitel 24, da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf, also auf den Berg Sinai. Und jetzt kommt eine interessante Wendung, und sie sahen den Gott Israels. Gott eigentlich gar nicht. Sie sahen den Gott Israels und unter seinen Füßen war ein Gebilde wie aus einer Platte von Lapis Lazuli. Lapis Lazuli, das ist ein Edelstein. Wenn du googelst, dann ist das so ein blauer, also glänziger, tiefblauer Stein, ein wertvoller Stein. Und der Autor, der da aufgeschrieben hat, sagt, die haben Gott gesehen, aber die haben Gott nicht gesehen wie ein Mensch, sondern da ist Edelstein und so klar wie der Himmel selbst. So versucht man das zu beschreiben, die Begegnung. Gegen die Vornehmen der Israeliten aber streckte er seine Hand nicht aus. Und sie schauten Gott und aßen und tranken. Gemeinschaft mit Gott. So wie ein Abbild. Also die Ältesten von dem Volk gehen mit dem Mose und dem Aaron und den anderen in die Nähe von Gott. Und wenn du in die Nähe von Gott kommst, dann kommst du ums Leben. Das geht eigentlich gar nicht. Und darum lesen wir da, er streckte seine Hand nicht aus gegen sie. Die sind offensichtlich, haben sie das überlebt. Und einen Moment vom Himmel erlebt, in dieser Präsenz Gottes. Wobei, wenn man dann weiterliest, dann sind sie nicht ganz offensichtlich so nach, sondern der Mose geht dann noch weiter auf den Berg und dort gibt es dann wie eine nähere Begegnung mit Gott, aber selbst dort sieht er Gott nicht so, wie wir uns das manchmal vorstellen, oder? So in einer menschlichen Figur. Sehr geheimnisvoll. Die Stiftshütte ist also eigentlich ein Abbild von dem, was die da erlebt haben, eine Konkretion von dem. Und die Stiftshütte ist ja nicht einfach ein Ritualsystem, wo Gott ihnen aufdruckt und sagt, ja, ihr müsst da opfern und so weiter, so ein bisschen zum Menschen plagen, sondern die Stiftshütte ist eigentlich so, wie sagt man dem, eine Erfahrung, eine wiederkehrende Erfahrung. Gott ist da, aber er ist nicht direkt zugänglich. Es wird erfahrbar, dass Gott heilig ist. Es wird erfahrbar, dass Gott heilig ist. Und heutzutage denken wir, okay, Gott ist heilig, kein Problem. Viele Menschen denken aber, Gott ist fern, unerreichbar, weit weg, wir sehen ihn nicht. Andere moderne Menschen denken, Gott ist liebevoll. Man kann einfach zu ihm kommen. Oder man kann beten und dann kümmert er sich um uns. Die Stiftshütte zeigt, beides ist falsch. Denn Gott ist nicht fern, sondern er wohnt mitten in seinem Volk. Und der Zugang ist streng begrenzt. Du kannst nicht einfach dort hinein. Der Vorhang ist ein Symbol von dieser Spannung. Gottes Nähe auf der einen Seite und zugleich Gottes Heiligkeit. Trennung durch die Sünde von uns Menschen. Wir kommen noch darauf zu reden. Der Vorhang, da hast du nicht einfach schnell den Stoff lupfen können. Wir können lesen, der war eine Handbreit dick gewesen, gewoben, mehrere Schichten, gewoben, Linien. Handbreit dick, also vielleicht 7 cm. Also ein Mordsding, wo dort den Weg, den Zugang ins Allerheiligste zumacht. Und die Grundfrage bei diesem Vorhang ist, wie kann ich als sündiger Mensch in die Gegenwart von Gott kommen? Die Grundfrage ist, wie kann ich als sündiger Mensch in die Gegenwart von Gott kommen? Die Antwort: durch den Vorhang. Aber der ist zu. Wir lesen den Text, wo wir über den Vorhang heute nachdenken und wo ich verschiedene Aspekte möchte sagen, nachher dazu, aus dem 2. Mosebuch, Kapitel 26, die Vers, ab Vers 31. Dann mache, also da ist die Anweisung von Gott, mache einen Vorhang. Wörtlich übersetzt heißt er ein absperrendes. Vorhang, ein absperrendes. Aus blauem und rotem Purpur, aus Karmesin und gezwirntem feinen Leinen. Gewebt soll man ihn machen mit Cherubim. Cherubim, das sind Engel, die dann auf dem Vorhang aufgestickt worden sind. Kommen immer wieder mal in der Bibel vor, wir kommen noch drauf. Und befestige ihn mit Nägeln aus Gold an 4 mit Gold überzogenen Akaziensäulen, die auf 4 auf 4 silbernen Sockeln ruhen. Dann befestige den Vorhang unter den Haken und bringe dort hinein, hinter den Vorhang, die Lade des Zeugnisses, also Bundeslade, mit 10 Gebot nachher. Und der Vorhang soll euch das Heilige vom Allerheiligsten scheiden. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, ungefähr so. Irgendwie, da ist es zwar offen, aber total zu natürlich, aber irgendwie so hat der Vorhang ausgesehen. Ich möchte 4 Aspekte so ein bisschen fokussieren und zu dem Thema Vorhang. Erster Aspekt, der Vorhang und die Heiligkeit von Gott. Der Vorhang bedeutet bis hierher und nicht weiter. Du stehst vor dem Vorhang bis hierher und nicht weiter. Niemand hat dürfen dort rein. Ausser einmal im Jahr der hohe Priester nach einem intensiven Reinigungsritual, weil er auch ein Mensch mit Sünde, mit Fehler ist und du kannst nicht einfach dort rein. So. Einmal pro Jahr der hohe Priester mit Blut gereinigt, stellvertretende Opfer, besprengt mit dem Blut und dann geht er einmal im Jahr dort rein. Der Vorhang ist aber nicht einfach Trennung, weil Gott uns von sich fernhalten oder ausschliessen will. Es ist vielmehr umgekehrt. Es ist ein Schutz für uns. Der Vorhang ist eigentlich ein Schutz für uns. Gott ist derart perfekt, wir können das gar nicht ausdrücken. Wir haben das Wort heilig. Heilig heisst eigentlich gesondert, besonders. Irgendwie so. Und Gott ist derart perfekt heilig, wenn wir in seine Nähe kämen, einfach so, wir würden umkommen. Fertig. Es gibt ein schreckliches Ereignis im Alten Testament, wo mal das Volk Israel, eben auf dieser benannten Wüstenwanderung, mal gegen den Mose gemurrt haben und natürlich auch hässig geworden sind, weil der Mose den Job nicht recht macht in ihren Augen und weil Gott nicht für sie schaut und so weiter. Und dann greift Gott ein. Und dann kommen die Menschen um. Dann heisst es, es hat Plagen, ganz viele sind gestorben, es hat Erdbeben gegeben, der Boden hat sich aufgetan, Menschen sind versunken. Also wenn du da liest, denkst du, hallo, was ist da los? Und die Leute stellen Folgendes fest. Die Israeliten aber sprachen zu Mose, siehe, wir kommen um. Wir sind verloren. Wir alle sind verloren. Jeder, der sich nähert, der sich der Wohnung des Herrn nähert, muss sterben. Sollen wir denn allesamt umkommen? Vorher wird da geschildert, was ich jetzt schnell zusammengefasst habe, das Ereignis. Du kannst nicht in die Nähe von Gott einfach so kommen. Ich glaube, unsere Kultur hat das Bewusstsein für Gottes Heiligkeit verloren. Und ich behaupte, selbst wir Christen haben nicht so eine klare Vorstellung, was das bedeutet, Gott ist heilig. Wir behandeln Gott oft ein bisschen beiläufig. Auch wir als Christen reden vom liebenden Gott, oder? Wir wollen den tröstenden Gott, und wo es uns zuwendet. Und wenn es schief geht im Leben, dann beten wir und dann erwarten wir, dass er handelt und so. Ich glaube, wir sind uns seiner Heiligkeit zu wenig bewusst. Und der Vorhang, der sagt, Gott will unter uns gegenwärtig sein. Gott will Beziehung zu uns. Gott ist liebevoll, aber er ist nicht harmlos. Er ist heilig. Du kannst nicht einfach so kommen und sagen, hallo, da bin ich, cool, wir essen einmal miteinander. Nein, Gott ist überhaupt nicht harmlos oder so einfach zugänglich, sondern er ist heilig. Das ist die Message vom Vorhang. Und jetzt habe ich es vorher schon erwähnt, der zweite Aspekt, der Vorhang und die Trennung durch die Sünde. Also, dicker Vorhang aus gewobenem Stoff, eine Handbreit dick. Der Vorhang ist sozusagen der Prediger. Der sagt ganz klar, du kannst nicht einfach zu Gott kommen. Die Sünde trennt dich von Gott. Und ein bisschen moralische Verbesserung langt nicht, bei weitem nicht. Das ist eine Mitteilung, die immer wieder in der Bibel kommt, die Spannung. Und einmal sagt da Gott sehr klar, wo es auch im Volk wieder schlecht geht, im Volk Israel damals. Und im Jesaja, Prophetenbuch, Kapitel 59, kann man da nachlesen. Dort sagt Gott, seht, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz oder zu fern, um zu helfen. Und sein Ohr ist nicht schwerhörig, dass er nicht hörte, sondern eure Verschuldungen haben euch von eurem Gott getrennt und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verdeckt, sodass er nicht hört. Das ist das Problem. Eure Sünden trennen euch von eurem Gott. Und das erinnert uns an Garten Eden. Also es ist einmal anders gewesen. Es hat einmal eine Zeit gegeben, wo Menschen und Gott im gleichen Park unterwegs sind, im Garten Eden, im Park spazieren gegangen sind, von Angesicht zu Angesicht miteinander geredet haben. Und dann kommen die ersten Menschen auf die saublöde Idee, dass sie es eigentlich selber hinkriegen. Dass sie eigentlich selber Entscheidungen fällen können über ihr Glück und was ihnen hilft und ihnen gut tut. Ganz eine dumme Idee. Und Folge von dem ist, sie misstrauen Gott und das ist Grundsünde. Gott nicht mehr zu vertrauen. Grundsünde ist nicht irgendwie eine moralische Verfehlung, die wir immer wieder vielleicht begönnen oder irgendwie etwas Böses tun, sondern Grundsünde ist das Misstrauen zu Gott. Und das haben die ersten Menschen gemacht. Und ganz ehrlich, das kennen wir bis heute, wir alle. Oder? Du vertraust ja nicht immer 100% auf Gott. Sondern wir kommen dann plötzlich auf andere Ideen. Und das Phänomen damals das Misstrauen hat dazu geführt, dass aus dem Garten Eden rausgeschmissen oder ausgeschlossen worden sind. Das ist Grundsünde und die trennt uns von Gott. Und dann ist es interessant, auf dem Vorhang, habe ich vorher erwähnt, oder, sind Cherubim, Engel, aufgestickt worden. Bei dem Ausschluss, 1. Mosebuch, Kapitel 3, aus dem Paradies, müssen sie den Park oder den Garten verlassen. Und vor dem Eingang steht wer? Cherubim. Präsenz, die repräsentiert, da hinten ist Gott. und da kannst du nicht mehr einfach so rein. Und das Problem ist nicht er, sondern wir. Die Botschaft von diesen Engeln auf dem Vorhang in der Stiftshütte ist, der Weg zurück in Gottes Gegenwart ist verschlossen. Der Weg zurück in Gottes Gegenwart ist verschlossen. Du kannst dir noch so Mühe geben, du kannst noch so perfekt leben, tue recht und scheue niemand oder wie auch immer, du kannst auch noch so moralisch perfekt leben, der Weg ist verschlossen. Da kommst du nicht rein. Oder religiöse Menschen denken, wenn ich ein gutes Leben führe, dann wird Gott schon ein Auge zudrücken. Unreligiöse Menschen denken, ich brauche Gott gar nicht. Beides ist ein fataler Irrtum. Wir müssen feststellen, wir sind ausgeschlossener, als wir uns vorstellen können. Und zugleich geliebter von Gott, als wir uns vorstellen können. Wir sind ausgeschlossener, als wir denken können. Und zugleich geliebter, als wir uns vorstellen können. Und aufgrund von dieser Liebe von Gott zu uns Menschen löst er das Problem der Trennung selber. Er kommt raus aus dem Heiligtum, aus dem Allerheiligsten. Er kommt vom Himmel auf die Erde. Und ihr wisst oder ahnt, von wem ich rede. Ich rede von Jesus. Und da gibt es eine interessante Story, auch im Zusammenhang mit dem Vorhang. Aber bevor wir gerade zu der kommen, der Versuch der Menschen, da zieht sich durch die Bibel und durch die Weltgeschichte durch, bis heute. Der Versuch von uns Menschen ist immer zu Gott gekommen. Also weißt, wir müssen etwas machen und dann haben wir irgendwie, kommen wir zu Gott. Und da fängt schon sehr früh an. Erstes Buch Mose, Kapitel 3, der sogenannte Sündenfall, der Rauschmiss aus dem Paradies. Kapitel 11, auf welche Idee kommen die Menschen? Wir bauen den Turm bis in den Himmel. Der Weg ist falsch. Sie versuchen von unten rauf, irgendwie bis in den Himmel zu kommen. Falsche Fahrtrichtung. Vor allem ist der Turm dann zusammengefallen. Kommst nicht an. Drum, nicht wir machen den Weg auf, sondern Gott handelt und er öffnet den Zugang. Das heisst, Jesus, Gott, kommt aus dem Heiligtum raus. Und jetzt, ihr erinnert euch an das Bild, oder? Und jetzt geht er ringsum und macht für uns den ganzen Weg. Opfer, Reinigung, er ist das Wasser vom Leben. Er ist das Brot vom Leben. Er ist das Licht der Welt. Haben wir alles angeschaut, oder? So. Jesus ist eigentlich der wahre hohe Priester. Damals, einmal im Jahr, können, nach Blut besprengt und so weiter, gereinigt, geheiligt, hat der hohe Priester einmal im Jahr können. Aber jetzt ist Jesus der hohe Priester. Er ist der wahre hohe Priester. Und wir lesen im Hebräerbrief, Neues Testament, Autor ist nicht bekannt, lesen wir folgenden Text. Hebräerbrief, Kapitel 9. Denn Christus ist nicht in ein von Menschenhand errichtetes Heiligtum hineingegangen, in ein Abbild des Echten, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor Gottes Angesicht für uns einzutreten. Das ist der Hammer. Er ist auch nicht hineingegangen, um sich immer wieder darzubringen, so wie der hohe Priester Jahr für Jahr mit fremdem Blut ins Heiligtum hineingeht. Sonst hätte er nämlich immer wieder leiden müssen seit Grundlegung der Welt. Jetzt aber ist er am Ende der Zeiten ein einziges Mal erschienen, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Durch sein Opfer die Grundsünde aufzuheben. Nicht wir gehen zu Gott, er kommt zu uns. Er kommt zu uns. Und wir kommen vor Ostern her. Die meisten von uns haben wahrscheinlich die Geschichte im Hinterkopf jetzt bei diesem Vorhang. Und an dem Punkt, wo Jesus am Kreuz hängt, sich opfert, Opfer, Blut, stellvertretend und er stirbt in der Gottverlassenheit, passiert etwas Gewaltiges. Es putzt den dicken Vorhang von oben bis unten. gibt wieder ein Erdbeben, es wird dunkel, es tut richtig. Das ist immer so Präsenz von Gott, wie in der Geschichte im Alten Testament auch. Da wird etwas, kommt jetzt, passiert etwas Gröbers. Und dann verreist der Vorhang im Tempel von oben nach unten. Ich habe versucht, ein Bild irgendwie da zu finden. Da sieht man jetzt natürlich durch den Vorhang durch den Himmel. So wird da nichts sein. Aber der dicke Vorhang, du musst dir das vorstellen. Und der ist dann nicht bloß so 2,5 Meter gewesen, sondern gröber und dick. Der Ratsch von oben nach unten, der verreist ist nicht von Hand. Gott selber verreist den Vorhang. Und er macht auf. Am Kreuz geschieht eben Gewaltiges. Jesus lässt sich opfern. Er lässt sich ausschliessen. Er sagt ja, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und opfert sich selber, damit wir rein können. Damit wir können. Und wenn wir rein können, dann passiert etwas mit uns. Wiederum, der Hebräerbriefschreiber sagt an anderer Stelle, lasst uns hinzutreten in Freiheit, oder wie es dort übersetzt ist, mit Freimut zum Thron der Gnade. Weil das hättest du dir vorher gar nicht vorstellen können, im Alten Testament. Nein, vergiss es, da kommst du nicht an. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, lasst uns jetzt hinzutreten mit Freimut zum Thron der Gnade. Das ist Konsequenz vom offenen Vorhang. Nicht über Ritual, nicht über Leistung, nicht weil du geistlich zu der Elite gehörst oder so, sondern durch Jesus kommst du eine neue Identität über. Durch Jesus kannst du in eine neue Situation hineintreten, die du nicht verdienen kannst, sondern es ist sein Geschenk. Die neue Identität heisst, ich bin angenommen, gereinigt, ich bin Kind Gottes. Und jetzt passiert etwas ganz Interessantes. Es ist ja mit Karfreitag und Ostern nicht fertig. Es kommt Pfingsten. Heute haben wir Pfingsten. Jesus geht wieder zurück quasi in den Himmel. Himmelfahrt, oder? Haben wir noch nicht lange gehabt. Also er geht wieder ins Allerheiligste, könnte man jetzt sagen. Aber der Vorhang schließt sich nicht. Sondern der bleibt offen. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr bleibt nicht allein, wartet, bis ihr vom Geist Gottes erfüllt werdet. Und das passiert am Pfingsten. Und darum kann der Paulus frech behaupten, 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Es braucht kein Heiligtum mehr. Es braucht kein Allerheiligstes mehr. Jetzt sind wir der Ort, wo Gott wohnt. Er sagt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Jetzt gibt es Leute, die von dieser Aussage ableiten und sagen, muss man Gott eine hässliche Mühe geben, um ja eine gute Fresse zu machen, damit Gott nicht enttäuscht ist von mir. Falsch rum. Das wäre wieder der alte Weg von unten nach oben. Nein, er wohnt in uns. Und von innen raus erneuert er unser Leben. Und je mehr Raum der Geist Gottes in unserem Denken, in unserem Herz, in unserer Seele hat, desto deutlicher wird jedem von uns, wie wir leben sollen. So. Und es geht ja noch weiter. Sogar wir als Kirche, Gemeinschaft Gottes, sind der neue Tempel. Epheserbrief, Kapitel 2. Wir sind die Wohnung Gottes im Geist. Das ist Pfingsten. Also die Herrlichkeit von Gott wohnt nicht mehr hinter einem Vorhang, sondern in seinem Volk, in den Nachfolgerinnen und Nachfolgern von Jesus durch den Geist Gottes. Das ist Pfingsten. Apostelgeschichte 2. Ich fasse zusammen. 4 Merkpunkte. Zu Gott kommst du nicht durch Religiosität oder Moral. Du kannst nur so eine gute Falle machen, fromme Menschen beeindrucken, Gott beeindruckst nicht mit dem. Zu Gott kannst du nicht durch Religiosität oder moralisch korrektes Verhalten oder was auch immer kommen. Zweiter Lernpunkt. Gott kommt zu dir und zu mir. Er kommt zu uns und wohnt in dir, der Geist Gottes, den ich gerade erklärt habe. Aber der Geist Gottes, dritter Lernpunkt, wohnt eben auch in der Gemeinschaft von seinen Nachfolgern. Und darum ist das nicht einfach, ah ja, wir haben die gleichen Interessen oder mir uns gefällt oder mit dem gleichen Stil oder Worship oder einzelnen gefällt es vielleicht auch nicht. Da geht es um etwas ganz anderes, wenn wir uns versammeln. Das ist der Ort, wo massiert Präsenz von Gott irgendwie geheimnisvoll ist. Gott wohnt durch den Heiligen Geist in unserer Gemeinschaft. Und darum vierter Lernpunkt oder Merkpunkt. Lebe fröhlich aus der Kraft vom Heiligen Geist. Und über das werden wir nachdenken in den nächsten paar Predigten. Was heisst das? In der Kraft vom Heiligen Geist leben. Wie versteht man denn das, wenn der Heilige Geist redet? Und so weiter. Die Frage ist, könnte es sein, dass wir uns selber als fromme Christen, dass wir uns selber überschätzen und die Heiligkeit Gottes unterschätzen? Sehen wir das Problem der Sünde? Nicht vom moralisch inkorrekten Verhalten oder so. Sehen wir das Problem der Sünde? Und sehen wir auch die Lösung von diesem Problem durch stellvertretende Opfer von Jesus? Und die Ermutigung heute ist, nimm sie ins Geschenk an. Hör auf, Turmbau zu Babel zu betreiben. Da kann man ganz fromm. Hör auf mit dem. Sondern nimm sie ins Geschenk an. Er kommt zu dir und zu mir. Und erlebe die Gegenwart von Gott in deinem Leben durch seinen guten Geist. Möge Gott uns das immer wieder vor Augen führen und auch in unserem Herz festmachen.